Aber mir fällt es eben schon auf, dass diese Forderung immer nach evidenzbasierter Politik, ne? Also Politik, die sagt, wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse, daraus können wir Konsequenzen oder Folgerungen ableiten und das übersetzt sich dann in gewisse Politik. Das findet in der Migrationspolitik definitiv nicht statt.
Willkommen zum Podcast Melting Pot. Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Wieder einmal stehen die Themen Flucht und Asyl im Fokus der politischen Debatte. In Deutschland geht es gerade hauptsächlich um den Umgang mit Geflüchteten mit dem Ziel, irreguläre Migration, wie es gerne genannt wird, weitreichend zu begrenzen. Dabei zeigt sich mal wieder der typische Charakter der Migrationspolitik als ein besonders symbolträchtiges und normativ aufgeladenes Politikfeld. Aber auch auf europäischer Ebene hat sich einiges getan. Mit dem Beschluss zur Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems wurde im Sommer diesen Jahres ein zentraler Schritt zur weiteren Abschottung Europas getan. Was diese GEAS-Reform beinhaltet und warum sie eine Zäsur für die bisherige europäische Asylpolitik darstellt, das besprechen wir heute mit unserem Gast Dr. Bernd Kasparek. Bernd ist Kulturanthropologe an der Humboldt-Universität zu Berlin mit dem Fokus auf Europäisierung sowie Migrations- und Grenzregime und hat dort aktuell die Vertretungsprofessur für Migration in globaler Perspektive inne. Darüber hinaus ist er Mitglied und Mitbegründer des Netzwerks Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung und widmet uns heute über Migrationspolitik, aber auch über mögliche Alternativen derzeitiger Forderungen sprechen. Hallo Bernd.
Hallo, schön euch zu sehen.
Mein Name ist Laura und mit mir heute dabei ist Andrea. Hi Andrea.
Hallo.
Ja, und Bernd, wir freuen uns, dich heute als unseren Gast begrüßen zu dürfen, was jetzt in meiner kurzen Vorstellung von dir bislang noch unerwähnt blieb, ist, dass du auch studierter Mathematiker bist. Und deswegen meine erste Frage auch an dich, wenn du dich noch zurückerinnerst in dein Studium, was hattest du denn öfter zur Hand? War es das Geodreieck oder der Zirkel?
Ja, das ist lustig, weil es im Mathematikstudium tatsächlich eigentlich keine Rolle mehr spielt, und das ist wirklich vielleicht das Faszinierendste am Mathematikstudium. Eigentlich braucht man ja wirklich nur Papier und einen Bleistift und einen Spitzer natürlich.
Nicht mal ein Taschenrechner?
Nicht mal ein Taschenrechner eigentlich, genau. Also es ist in dem Sinne wirklich eine sehr reine Art des Denkens, des strukturierten Denkens. Auch wenn ich schon lange keine Mathematik mehr mache, es ist, glaube ich, was mich immer noch weiter begleitet. Oder ich hoffe es zumindest.
Okay, daran anknüpfen kommt jetzt von mir die nächste Entweder-oder-Frage. Wir haben uns natürlich auch eingehend mit deiner Biografie beschäftigt und fragen uns deshalb, welche Stadt gefällt dir besser, München oder Berlin?
München.
Okay, das war eindeutig und schnell.
Hören wir auch selten.
Ich weiß.
Ja, und jetzt kommt unsere dritte Frage, die wir eigentlich allen unseren Gästinnen und Gästen stellen, die so ein bisschen als Einstieg in das Thema und in deine Wissenschaft bedeutet. Quali oder Quanti, Bernd?
Bei mir ganz eindeutig Quali. Ich bin Kulturanthropologe. Wir machen quasi nur qualitative oder eigentlich empirische Methoden. Aber ich mache ja gerade auch den Methodenkurs und ich erkläre das immer so, dass natürlich die ganze quantitative Forschung auch total wichtig ist, ne, weil sie unseren Blick lenkt. Aber wenn wir uns dann spezifische Phänomene, auf die uns die quantitative Forschung zum Beispiel hingewiesen hat, nochmal in den Blick nehmen wollen, dann ist es natürlich auch gut, qualitative und empirische Methoden zu haben. Und das macht eine andere, nicht unbedingt bessere Durchdringung. Und für mein Fach ist es natürlich ganz klare Antwort, qualitative und empirische Methoden.
Ja, wenn du jetzt auch so ein bisschen, Laura hatte dich ja schon so ein bisschen vorgestellt und hat auch das Thema vorgestellt, zu dem wir heute sprechen. Wir wollen ja über GEAS sprechen. Vielleicht bevor wir inhaltlich einsteigen, magst du noch kurz erzählen, warum du geeignet bist, um über das Thema zu sprechen. Also was ist so dein wissenschaftlicher Fokus, womit beschäftigst du dich so?
Ich bin eigentlich über die Europäische Grenzschutzagentur Frontex zu dem Thema Europa und zu dem Thema Asyl gekommen. Also das ist Thema auch meiner Diss und ich habe das fast 15 Jahre lang in verschiedenen Kontexten, aber in den letzten 12 Jahren vor allem in akademischen Kontexten untersucht, also diese Grenzschutzagentur. Und da kommt man einfach nicht drum herum, sich auch anzuschauen, was es eigentlich mit der Europäisierung der Migrations- und Asylpolitik hat. Das fällt einerseits in eine ähnliche Zeit, Anfang der 2000er Jahre. Ich würde aber auch argumentieren, dass es da wirklich einen sehr, sehr engen Zusammenhang gibt, also enger, als man das vielleicht auf anderen, in anderen Regionen der Welt hat.
Okay. Und wenn wir jetzt dann auf GEAS zu sprechen kommen, vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du mal für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht noch nicht mit der europäischen Außenpolitik beschäftigt haben, zu erklären, was ist denn überhaupt GEAS? Was bedeutet das?
Ja, also das GEAS, das ist ja wieder eins von den schönen Kürzeln, was immer so viel rumfliegt. Das steht eigentlich nur für die Idee eines gemeinsamen europäischen Asylsystems. Das ist quasi die ganz, ganz kurze Antwort, wenn man das Akronym auflöst. Aber dahinter steht natürlich eine relativ große Idee, nämlich zu sagen, Asyl als Teil von Migrationspolitik lässt sich nicht auf nationaler Ebene, also auf Ebene der Mitgliedstaaten der Europäischen Union mehr lösen, sondern das muss eigentlich auf europäischer Ebene passieren, weil sonst die Staaten immer gegeneinander agieren. Und deswegen hatte man in den 2000er Jahren, also ganz am Anfang, nach dem Vertrag von Amsterdam, der sehr viel im Gefüge der Europäischen Union verändert hat, gesagt, das ist jetzt ein Politikfeld, was auf europäischer Ebene angegangen wird. Ja, weil, ich sage das nur ganz kurz, in den 90er Jahren hat man das versucht, auf einer Ebene zwischen den Mitgliedstaaten zu lösen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, ne, weil die Mitgliedstaaten quasi nicht in der Lage waren, eine gemeinsame Politik zu bestimmen, sondern alle Mitgliedstaaten haben eigentlich immer auf ihren eigenen Vorteil geschaut. Und deswegen war das Argument in den 2000er Jahren, und wir können uns diskutieren, ob das was geändert hat, zu sagen, das muss jetzt von Europa kommen. Und das bedeutet ganz konkret, dass jetzt nicht mehr die Regierung der Mitgliedstaaten miteinander verhandeln, sondern dass auch das Parlament und die Europäische Kommission und der Europäische Gerichtshof mit einbezogen werden. Das war die große Idee am Anfang der 2000er Jahre. Und das hat ein bisschen gedauert, ein paar Jahre, bis man da hingekommen ist. Aber um das Jahr 2003, 2004 rum hatte man dann die ersten legislativen Akte durch den europäischen Gesetzgebungsprozess durch. Und das ist der Anfang, wo man sagen kann, jetzt entsteht sowas wie ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Ja, und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie Europa funktioniert, dass man nicht sagt, von jetzt an ist es so, ne, wir geben das von oben vor, sondern das ist ja immer so eine Harmonisierung, so eine Anpassung von unten. Man nimmt quasi, was schon vorhanden ist in den Mitgliedstaaten und versucht es so aneinander anzunähern. Und das ist eine riesige Aufgabe, die natürlich da zu tun hat, weil Asyl hat in der Europäischen Union natürlich ganz, ganz unterschiedliche Bedeutungen. Ja, also wir hatten, also in Deutschland hat es einfach Verfassungsrang, nach Artikel 16a, wo das ganz hoch aufgehängt ist, aus historischen Gründen und meiner Meinung nach auch aus richtigen Gründen. In Frankreich ist es irgendwo im Verwaltungsrecht angesiedelt. Das heißt, ne, das läuft irgendwo unter den anderen Aufenthaltstiteln, die es so gibt. Und andere Staaten im Süden und dann vor allem auch später im Osten der Europäischen Union nach den Erweiterungsrunden, die hatten ein ganz anderes Verhältnis zu Migration und Fluchtmigration. Ne? Viele Länder waren eigentlich erstmal Auswanderungsländer. Das heißt, es gab überhaupt gar keinen Begriff von Asyl dort. Und das jetzt sozusagen zu bringen in Europa und zu sagen, wir bauen da jetzt ein relativ einheitliches System des Schutzes, dass es keinen Unterschied mehr macht, ob ich in Griechenland oder in Estland oder in Deutschland Asyl beantrage, sondern dass überall die gleichen Chancen und die gleichen Bedingungen herrschen. Das war natürlich eine Mammutaufgabe, die man damals angegangen hat.
Das heißt, diese Mammutaufgabe, wie du sagst, besteht ja bis heute. Wie sieht denn aktuell so die EU-Flüchtlingspolitik aus? Also der Stand jetzt?
Ich würde vielleicht noch ganz kurz ausholen, weil ich habe das jetzt sozusagen als die große Mammutaufgabe beschrieben. Man muss aber eigentlich schon dazu sagen, dass es einen großen Kern gab, an dem alle Mitgliedstaaten am meisten interessiert waren. Und das war es, zu vermeiden, dass Personen mehrere Asylanträge stellen. Ja, das spielt ganz zentral eine Rolle. Das war auch schon in den 1990er Jahren eines der zentralen sozusagen Politikziele, die man verfolgt hat. Deswegen ist es quasi, also von Beginn an geht es natürlich immer darum, eine Form von Flüchtlingsschutz zu gewährleisten. Es ging aber auch immer darum, das zu begrenzen. Und das ist natürlich was, was wir bis heute spüren. Ja, und zentral dafür war die sogenannte Dublin-Verordnung, die 2004 erstmalig in Kraft getreten ist, die auf die Dublin, Entschuldigung, die auf das Dublin Übereinkommen von 1990 zurückgeht. Und das sagt einfach, in den Mitgliedstaaten oder in den teilnehmenden Staaten sozusagen, darf nur ein Asylantrag gestellt werden in einem Land. Und dann gibt es so eine Liste von Kriterien, wie sich dieses Land bestimmt. Das ist meistens das Land der ersten Einreise. Und das gibt quasi den anderen Mitgliedstaaten die Handhabe zu sagen, hier, wenn es zu einer weiteren Asylantragstellung kommt, die muss nicht geprüft werden, sondern die Person kann in das Land der ersten Ankunft, der ersten Einreise quasi zurückgewiesen werden. Ja, und das wurde 2004 immer so verkauft, das wäre der große Solidarmechanismus in Europa, weil jetzt sozusagen alle Länder mal mitmachen müssen und alle müssen quasi ein bisschen Verantwortung für den Flüchtlingsschutz übernehmen. Was aber relativ klar war, war damals schon, dass die Staaten im Süden und im Südosten, und das ist natürlich klassischerweise Italien und Griechenland, Malta und Zypern kommen so in gewisser Art und Weise hinzu, allein aufgrund ihrer geografischen Lage, also entlang der Routen der Fluchtmigration und an ihrer Lage an der Außengrenze, dafür zuständig waren, wirklich die überwiegende Mehrheit der Asylverfahren in der Europäischen Union durchzuführen. Das ist natürlich kein Solidarmechanismus. Und wenn du mich jetzt fragst, was ist eigentlich der Zustand heute, würde ich sagen, in gewisser Weise geht es immer noch so weiter, ne? Also man hat jetzt so ein, in der aktuellen GEAS-Reform hat man so einen Trick gemacht, dass man sagt, man nennt es jetzt nicht mehr Dublin, weil der Name natürlich auch, also es ist mittlerweile auch bekannt, dass es ein sehr unsolidarisches System ist. Aber man nennt es jetzt einfach nur die Asyl- und Migrationsmanagement-Verordnung. Sozusagen einen neuen Namen gekriegt. Ich komme ja noch aus den 90ern. Für mich war natürlich ein einschneidendes Erlebnis auch, dass dieser Schokobar-Rider zu Twix umbenannt wurde. In gewisser Art und Weise ist das Gleiche, ne? Es ändert sich nichts. Dieses Prinzip der Verantwortungsallokation, also welches Land die Asylverfahren durchführen muss, ist im Prinzip nicht angetastet worden. Und das halte ich für das große Problem innerhalb der Europäischen Union, weil natürlich die Staaten im Süden und im Südosten immer schon gesagt haben, Leute, das ist unfair, was hier passiert. Wir müssen eine europäische Lösung finden. Und ganz viele Staaten im Norden immer gesagt haben, nein, das ist gut so, das System. Wir haben uns darauf geeinigt, wir müssen das nicht antasten. Und dass man dann da nicht dazu kommt, eine Reform zu machen, oder dass man die wirklich mit Biegen und Brechen quasi durchsetzen muss, das ist, glaube ich, wirklich die große Misere der europäischen Asylpolitik. Und das sehen wir aktuell auch wieder.
Und eine Zeit lang war ja auch Frontex sehr stark in den Medien präsent. Und wie wird denn jetzt aktuell die EU-Grenzpolitik durchgesetzt? Also von wem?
Ja, das ist eine total interessante Frage, weil ich auch natürlich immer ein Auge und, also, oder zwei Augen und zwei Ohren irgendwie immer dazu hatte, was eigentlich mit dieser Grenzschutzagentur ist, weil ich ja irgendwie meine ganze Forschung dazu gemacht habe. Die ist aber in den letzten Jahren ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden, hatte ich den Eindruck. Und ich glaube, das hat zwei Gründe. Also zum einen gab es diesen großen Skandal, vor 2 Jahren ungefähr hat er angefangen, dass man eben langsam, also da waren viele journalistische Recherchen, aber auch Dokumentationen von NGOs, aber auch Stellungnahmen vom UNHCR und so beteiligt, die quasi zeigen konnten, dass sich die Agentur an Pushbacks, also an illegalen, völkerrechtswidrigen Zurückschiebungen von schutzsuchenden Personen an der Grenze Europas beteiligt hat. Das führte dann zu einer Untersuchung gegen die Agentur durch die Europäische Antikorruptionsbehörde. Die heißt OLAF, das ist der französische Titel, wo die Abkürzung herkommt.
Schöner Name, ja.
Ja, genau. Also auf jeden Fall weniger martialisch als Frontex, würde ich sagen.
Das
Das
stimmt.
trägt es ja schon so im Namen ein bisschen, ne? Das war, glaube ich, keine gute Wahl damals. Und das führte, es hat dann relativ lange gedauert, aber irgendwann gab es dann, also diese Antikorruptionsbehörde hat dann auch das Hauptquartier in Warschau durchsucht und Dokumente beschlagnahmt und dann angefangen, Mitarbeitende der Agentur zu befragen. Und das hat dann fast ein Jahr gedauert, bis dann, nee, Entschuldigung, ich glaube, ich sage es gerade falsch, aber es ist nicht so wichtig, es dauerte ein bisschen eine Zeit und dann kam eben, dann gab es den Bericht und aufgrund dessen musste der Exekutivdirektor von Frontex zurücktreten. Und in dem Bericht stand eben nicht nur drin, dass die Agentur quasi sich in indirekter Weise an Pushbacks beteiligt hat, also weil sie Informationen an Mitgliedstaaten weitergegeben hat, die dann für Pushbacks genutzt wurden. Da war auch noch so ein Element drin, dass dieser Exekutivdirektor, Légérie ist sein Name, diese Agentur in relativ selbstherrlicher Art und Weise geführt hat und auch versucht hat, quasi die politische Aufsicht, also das bisschen, was da ist, zu unterlaufen. Ja, also er hat die Kommission falsche Informationen zukommen lassen oder sozusagen, also er hat dann ziemliches Spiel gespielt, worüber natürlich die Kommission auch nicht sehr zufrieden war. Und es gab noch so einen dritten Punkt, den finde ich vielleicht noch am wichtigsten. Es gab eine Kultur intern in Frontex, dass das Reporting verfälscht wurde. Ja, weil wenn Angehörige der Agentur oder sozusagen Mitarbeitende oder also Leute, die in Einsätzen der Agentur vor Ort sind und was sehen, was zum Beispiel ein Pushback wäre, also was ein Gesetzesverstoß ist, dann müssten die das ja eigentlich intern berichten. Ja, und dann müsste das eigentlich, wie man sich das so vorstellt, eben die Kette hochwandern und dann müsste irgendjemand mal sagen, oh, da passiert was, das muss Konsequenzen haben. Also entweder wir ziehen uns zurück oder wir wirken auf unsere Partner ein und sagen, das kann so nicht passieren. Ne? Das ist gegen europäisches und internationales Recht. Das ja, müsste eigentlich ein No-Go sein. Und da wurde eben auf diese Berichtskette eingewirkt, damit diese Berichte so verfälscht wurden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, ne? Wenn es intern so eine Kultur von Fälschung und Täuschung gibt, also gegen die eigene Agentur. Das führte dazu, dass Légérie und noch zwei seiner engsten Mitarbeiter zurücktreten mussten. Jetzt gibt es einen neuen Exekutivdirektor. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, der ist gerade dabei, den Ruf der Agentur zu reparieren. Man weiß nicht ganz genau, was er macht, also ob das jetzt sozusagen nur PR-Arbeit ist oder ob es wirklich interne Reformen gibt. Ein bisschen was passiert gerade. Es gibt aber meiner Meinung nach noch einen zweiten Punkt, der ist vielleicht noch viel gewichtiger, warum diese Agentur gerade nicht mehr so auftaucht. Eigentlich seit 2015, 2016 haben viele Mitgliedstaaten wieder angefangen, ihre eigene Grenzpolitik zu machen. Und das äußert sich vor allem eben in den Pushbacks. Das haben wir zum Beispiel ganz massiv in Griechenland. Das hatten wir aber auch, haben wir auch ganz massiv gesehen an der kroatisch-bosnischen Grenze beispielsweise. Ungarn hat schon lange versucht, die Zurückweisung von Schutzsuchenden quasi sogar per Gesetz, also nationalem Gesetz, zu legalisieren. Auch Polen oder die alte oder die bisherige polnische Regierung bekennt sich sehr offen dazu, Pushbacks zu betreiben. Im Mittelmeer ist die Situation ein bisschen anders, aber auch da gibt es quasi staatlicherweise, also ausgehend von Italien vor allem, teilweise auch Frankreich, eben den Versuch, Schutzsuchende zurückzuhalten. Ne? Also die NGOs und Dokumentaristinnen des Mittelmeers nennen das Pullbacks, weil es quasi, ne, von der anderen Seite ausgeht, also von der libyschen Seite. Aber klar ist quasi, dass da so ein Flickenteppich von nationalen Grenzschutzpraktiken betrieben wird, die auf gar keinen Fall im Einklang mit europäischer Gesetzgebung stehen. Und die Agentur ist jetzt, würde ich sagen, so ein bisschen dazwischen zerrissen. Der alte Exekutivdirektor hat gesagt, wir stehen auf der Seite der Mitgliedstaaten. Und wenn die Mitgliedstaaten Pushbacks machen, dann unterstützen wir das sozusagen. Auch wenn wir immer zeigen wollen, dass wir eigentlich nichts damit zu tun haben. Der neue Exekutivdirektor, ich weiß es nicht ganz genau, was seine Linie dazu ist, aber eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass eine europäische Agentur, die auch wirklich eigentlich exekutive Befugnisse hat, ne, diese Agentur soll bis 2027 10.000 eigene Grenzschützerinnen, ne, europäische Grenzschutzbeamte einstellen, dass diese Agentur sich schon auch an europäisches Recht halten soll. Und das ist natürlich dann aber quasi ein Problem, weil das in direkten Konflikt mit den Mitgliedstaaten führt. kann das an einem Beispiel illustrieren. Polen hatte ja diesen großen Einsatz an der belarussischen Grenze angefangen vor, also vor einem Sommer, weil es da eben diese organisierte, also durch Lukaschenko, den belarussischen Diktator, organisierte Migrationsbewegung gab. Und Frontex hat eben eigentlich angeboten, da mitzumachen und gesagt, wir würden da gerne sozusagen unsere Kapazitäten, unser Know-how, unsere Expertise zur Verfügung stellen. Und die polnische Regierung hat gesagt, nö, wir brauchen euch nicht. Wir machen das selber und wir machen das auf unsere Art und Weise. Und effektiv weiß auch, es ist also sehr, sehr schwierig zu verstehen, was an dieser Grenze passiert, weil man, da wurde ein militärisches Sperrgebiet eingerichtet, Journalistinnen, NGOs wurden da vertrieben. Deswegen, man weiß es nicht ganz genau. Und das ist aber, glaube ich, ganz genau der Grund auch, warum man, also warum die polnische Regierung Frontex da nicht haben wollte. Das ist, glaube ich, gerade die Situation, ne? Dass diese Agentur ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, einfach weil Mitgliedstaaten ihre eigene Politik betreiben. Und das ist repräsentativ, glaube ich, für das, was gerade in der Europäischen Union passiert. Diese Idee von einem gemeinsamen europäischen Vorgehen, dass man sich gemeinsame Regeln gibt und gemeinsame Standards und dass man die dann auch durchsetzt im Zweifelsfall, ne? Auch wenn das bedeutet, dass manche Sachen eben nicht mehr gehen. Ich glaube, diese Idee ist aktuell am Verschwinden. Also das sehen wir ganz stark in der KEAS-Reform, dass da viel mehr den Mitgliedstaaten Freibriefe ausgestellt werden, ihre eigene Politik zu verfolgen. Das sehen wir eben darin, dass diese neue Grenzschutzpraxis überhaupt nicht mehr von der Kommission kritisiert wird, die ja eigentlich sagen müsste hier, das ist Verstoß gegen europäisches Recht, ne? Da müsste ein Vertragsverletzungsverfahren passieren, sondern also jeder Staat macht, was er will. Und das ist natürlich in letzter Konsequenz, das Ende der europäischen Idee. Ich halte das für sehr gefährlich, was da gerade passiert.
Ja, danke für die ganzen Ausführungen und so ein bisschen die historische Entwicklung, wie es jetzt überhaupt zu dieser GEAS-Reform kommt. Und warum würdest du denn jetzt sagen, diese GEAS-Reform, die jetzt kommen soll oder kommt, vielleicht kannst du da ja auch noch was dazu sagen zum Stand, warum ist das eine Zäsur und nicht einfach nur wieder eine Fortschreibung der bisherigen Politik, Außenpolitik?
Also wenn man sich quasi so die lange Geschichte des GEAS anschaut, seit 2003, seit 2004, dann hat man sich eben am Anfang diese Regeln gegeben, ne? Dublin-Verordnung, da kommt die Eurodac-Verordnung dazu, also das ist die Errichtung einer Fingerabdrucksdatenbank und dann außenrum so flankierende Richtlinien, ne? Die quasi sagen, was sind die Aufnahmestandards, was ist eine Flüchtlingseigenschaft und so. Ne? Das wird da eigentlich quasi so definiert. Und das hat sich bisher kaum geändert. Ne? Also es gab 2013 wurden alle Verordnungen und Richtlinien einmal überarbeitet im Gesetzgebungsprozess. Das waren aber wirklich eigentlich kosmetische Änderungen. Da wurde das Grundsystem nicht angepackt. Nach 2015, 2016 war das natürlich klar, hier müssen Reformen her, weil effektiv hat das System ja 2015, 2016, also im Sommer der Migration, überhaupt nicht funktioniert. Das ist ja auch das, was die Mitgliedstaaten bemängeln, dass sie sagen, das europäische System hat uns im Stich gelassen. Es gab einen Versuch von der damaligen Juncker-Kommission, eine Reform anzugehen. Die Mitgliedstaaten haben dem aber nicht zustimmen können. Deswegen ist es 2019 dann quasi aus dem Gesetzgebungsprozess rausgefallen. Und die von der Leyen-Kommission, die dann 2019 das Amt angetreten hat, die hat sich das nochmal zur Aufgabe gestellt, eben diese Reform anzugehen. Das hat auch lange gedauert und das hat sich ewig verzögert. Da kam natürlich die Pandemie dazwischen, da kam auch in gewisser Art und Weise der erneute Angriff auf die Ukraine dazwischen. Aber jetzt ist man gerade an dem Punkt, dass eben diese Reform eigentlich unterwegs ist oder fast schon auf der Zielgeraden, muss man ja eigentlich sagen. Das heißt, es ist die erste substanzielle Änderung im europäischen Asylsystem seit 2003, also seit der Geburt des Systems eigentlich. Und ich würde sagen, selbst wenn ich die Dublin-Verordnung vorhin schon kritisiert habe, weil die quasi so ein unsolidarisches Ungleichgewicht in Europa eingeführt hat, gab es immer noch die Idee, ein europäisches System zu schaffen, was in irgendeiner Art und Weise der Verantwortung für den Flüchtlingsschutz in der Welt gerecht wird. Ja, und da sind auch wirklich viele gute Sachen drin gesteckt, meiner Meinung nach, die auch wirklich also positive Verbesserungen gebracht haben. Ich sage immer, mein Standardbeispiel, und das ist mir wirklich wichtig, ist geschlechtsspezifische Verfolgung. Das deutsche Asylrecht hat dies nicht als Asylgrund gekannt vor dem GEAS. Das GEAS hat das quasi eingeführt in die nationale Asylgesetzgebung. Das ist ganz wichtig, dass solche Effekte nicht vergessen werden. Und das ist das aber, was ich meinte, ne? Es gibt eine europäische Idee, wie Flüchtlingsschutz im 21. Jahrhundert ausschauen soll. Und die Mitgliedstaaten müssen dann da auch mitgehen, selbst wenn sie das historisch vielleicht anders gesehen haben. Das ist eine Idee von einem europäischen Asylsystem. Und da waren eben auch Ideen drin, was es bedeuten kann, ein modernes Flüchtlingsschutzrecht für die Welt zu haben. Die Reform, wie sie jetzt vorgeschlagen ist und wie sie gerade durchdekliniert wird, hat eigentlich nur die Handschrift, wie man möglichst vielen Personen, die vielleicht schutzbedürftig sein könnten, den Zugang zum Asylsystem aber verwehren kann. Ja? Und das halte ich wirklich für hochproblematisch, weil wir die Hürden so hoch hochgenommen haben. Ja? Also es gibt diese, da wurde ja viel dazu gesagt, es gibt diese Grenzverfahren, die auch in beschleunigter Manier funktionieren sollen. Also da wurde auch wirklich dazu gesagt, dass das Ziel der Einführung dieser beschleunigten Grenzverfahren ist, möglichst vielen Leuten überhaupt gar nicht erst die Einreise zu gestatten, sozusagen formalerweise in der Europäischen Union, ein sehr schnelles Verfahren durchzuführen, in dem dann effektiv gezeigt wird, warum diese Person keinen Zugang zum europäischen Asylsystem haben soll und warum sie dann abgeschoben werden soll. Und ich halte das wirklich sehr viel gefährlich, weil es ja im Kern den Flüchtlingsschutz aushöhlt und quasi also Grenzen, nicht physische Grenzen, aber administrative Grenzen vor dem Asylrecht errichtet. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man sagt, aber ne, Flüchtlingsschutz ist ein hohes Anliegen und es gibt ein Recht darauf, einen Asylantrag zu stellen, nur die meisten Leute sollen gar nicht mehr in die Lage kommen, das wirklich zu tun. Das ist natürlich ein totaler Widerspruch, den wir da erleben.
Ja, du hast also ziemlich genau auch beschrieben, diese zwei Gründe. Also einmal, es ist keine Europäisierung mehr da durch GEAS und es sollen eigentlich die Zahlen möglichst runterbekommen werden oder niedrig gehalten werden. Und gerade diese beschleunigten Verfahren, vielleicht kannst du anhand von diesen Quoten oder wie das dann umgesetzt wird, auch noch mal kurz als Beispiel erklären, warum das kein europäisches System mehr ist. Du hattest im Vorgespräch gesagt, dass Staaten da einfach sehr freigestellt werden, jetzt wie sie da die Umsetzung gestalten.
Genau. Also diese beschleunigten Verfahren an der Grenze oder das Grenzverfahren. Es ist relativ klar, sage ich mal, an erster Stelle, dass es mit Inhaftierung einhergehen muss oder zumindest mit Einschränkung von der Bewegungsfreiheit. Also nur um das plastisch zu machen, auf den griechischen Inseln der Ostägäis, also die ne, vor der türkischen Küste liegen, also bekannte Inseln wie Lesbos oder Chios, sieht man das heute schon. Dass es dort eben extra Infrastrukturen gibt, in denen die Asylantragstellerinnen in spe quasi festgehalten werden. Das klappt nicht immer, weil eine Einsperrung von Tausenden von Menschen ist natürlich auch nicht immer leicht zu organisieren, aber deswegen hat man den Bewegungsradius dieser Menschen auf die Insel beschränkt. Das heißt, sie kommen da quasi von der Insel nicht runter. Also das ist das, was ich meine. Das muss mit irgendeiner Form von Einschränkung der Bewegungsfreiheit einhergehen. So, das ist der erste Punkt. Und jetzt sagt man, dass diese Grenzverfahren sollen für alle, das ist immer ein bisschen kompliziert zu sagen, also für alle Schutzsuchenden der Nationalität, also ne, die kommen aus einem bestimmten Land. Und dieses Land kann man ja gucken, was hat das eigentlich für eine Anerkennungsquote gehabt in den letzten Jahren innerhalb der Europäischen Union. Und wenn diese Quote unter 20% liegt, dann sagt man, dann soll jetzt dieses Grenzverfahren angewandt werden. Das heißt, ne, man sagt dann quasi statistisch, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Person darunter ist, die schutzbedürftig ist, ist relativ niedrig. Ne, das hat man ja quasi gezeigt. Deswegen kann man so ein beschleunigtes Verfahren durchführen. Und in diesem Verfahren, ja, das muss man sich wirklich vorstellen, dass es in kürzester Zeit, also man hofft, dass es in 15 Tagen passieren kann, soll da quasi eine Prüfung, eine individuelle Prüfung schon der Schutzbedürftigkeit stattfinden. Ja, und das Problem ist, da sind keine Anwältinnen dabei. Für NGOs ist es total schwierig. Ne? So eine Asylentscheidung ist ein langwieriger Prozess. Da muss eigentlich sorgfältig geprüft werden, weil es ja wirklich eine Entscheidung manchmal über Leben und Tod von einer Person ist. Und das soll dann quasi in so einer sehr kurzen, schnellen, standardisierten Form nur noch passieren. Und mein Argument ist da, bevor ich deine Frage beantworte, eigentlich müsste man es ja genau andersrum machen. Ne? Man müsste ja eigentlich sagen, aber wenn wir eine Schutzquote von unter 20% haben, aber vielleicht immer noch bei 15%, also ich finde die Vorstellung krass, dass wir sozusagen ein Herkunftsland haben, wo wir bei 15% der Bevölkerung ausgehen, dass sie schutzbedürftig ist. Das muss ja eigentlich bedeuten, dass man da noch viel genauer hinschauen muss. Weil es natürlich, also, ne, weil man sehr genau prüfen muss, wer von diesen 15%, und ich halte das wirklich für eine hohe Zahl, schutzbedürftig sein müsste. Also es müsste genau andersrum eigentlich funktionieren.
Ja,
Gut.
definitiv.
Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, weil ich jetzt natürlich ein bisschen auf so einer Tangente gelandet bin. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass es eben diese Grenze nach unten gibt, ne? Also 20%, die müssen in dieses, also ja, die Herkunftsstaaten, national, also Personen aus bestimmten Herkunftsstaaten mit dieser unter 20%, die müssen in das Grenzverfahren. Es steht den Mitgliedstaaten aber meiner Meinung nach frei, da auch mehr Leute reinzutun, eben anzuheben. Und zum Beispiel in der Krisenverordnung, die ja auch angenommen worden ist durch den Rat, steht ja auch drin, dass in Fälle von Krisen oder höherer Gewalt oder Instrumentalisierung, also in bestimmten Krisensituationen an der Grenze, sage ich mal, diese 20% auf 75% angehoben werden sollen. Ja, also es ist wirklich die Idee, auch mehr Leute in dieses Grenzverfahren, also in diese Form der beschleunigten und also beschleunigten Asylprüfung quasi reinzuschieben. Und das ist den Mitgliedstaaten tatsächlich freigestellt, das auch mehr zu machen. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass Mitgliedstaaten sagen, wieso machen wir das nicht zum Standardverfahren an der Grenze? Wieso inhaftieren wir nicht alle Leute, die an der Grenze stehen und Asyl sagen? Wieso machen wir das? Wieso sollen wir das nicht machen? Na, da ist keine Begrenzung nach oben eingebaut. Und das ist genau der Punkt, den ich meine mit, es gab eben mal den Versuch, auch sozusagen die staatlichen Durchgriffsrechte gegenüber schutzsuchende Personen zu begrenzen. Ja, also zum Beispiel die Dauer von Abschiebehaft ist durch die Europäische Union nach oben begrenzt worden. Ja, das wäre so ein Beispiel. Das findet sich meiner Meinung nach in der aktuellen Reform nicht mehr. Es gibt noch so ein zweites Beispiel darüber, über die Definition von sicheren Drittstaaten. Auch da ist es Mitgliedstaaten eigentlich relativ freigestellt, wie sie ihre Definition sehen wollen. Auch da müsste man eigentlich sagen, nee, da muss es ein gemeinsames Verständnis geben, was einen sicheren Drittstaat darstellt. Und dann kann man darüber reden, wie das umgesetzt wird. Aber auch da, wie gesagt, keine europäische Idee mehr, sondern wenn es einen Mitgliedstaat gibt, der das möglichst repressiv handhaben will, wird er nicht durch das neue gemeinsame europäische Asylsystem daran gehindert.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage, bevor ich dann an Laura übergeben würde. Und zwar frage ich mich ja dann schon, wenn ich das so alles höre, warum, und ich setze das jetzt in Anführungszeichen, linke Parteien, wenn ich mal so kategorisiere, denn da zugestimmt. Also warum findet da eine Zustimmung statt? Ich kann das ja nicht so richtig nachvollziehen.
Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht richtig nachvollziehen. Ich glaube, da gibt es zwei Punkte. Also was wir hier gerade machen, ist eine total deutsche Debatte. Ja? Ich finde, das ist kein Problem, weil das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen. Ich will nur darauf hinweisen, die ganze Diskussion um das GEAS und um die Zukunft des Flüchtlingsschutzes in Europa, die hat in keinem anderen Mitgliedstaat stattgefunden, komischerweise. Also,
Interessant.
ne, da, also das spielt da keine Rolle, das wird nicht thematisiert, da gibt es keine Diskussion dazu quasi, sondern das findet nur in Deutschland statt. Ich würde sagen, wenigstens findet das hier einmal statt, diskutieren das, auch wenn das, wenn die Entwicklung wirklich sehr besorgniserregend ist, meiner Meinung nach. Und warum linke Parteien dem zustimmen? Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit der Entwicklung damit zu tun, wie Flüchtlingsschutz in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesehen wurde, nämlich als so eine humanitäre Aufgabe, die so ein bisschen sozusagen verstanden wird als so nice to have. Man macht es, während man sich das leisten kann. Und auch linke Parteien gerade quasi fälschlicherweise diesem Argument folgen, dass man sich es halt gerade nicht leisten könnte mit Verweis auf die Kommunen. Also, vielleicht kommen wir da ja noch dazu, darüber zu reden. Das finde ich sehr gut. Und ich würde eben schon nochmal stark machen, zu sagen, nee, also Flüchtlingsschutz ist eine Aufgabe, die erwächst aus dem internationalen Völkerrecht. Ne? Die ist fundamental mit der Frage der Menschenrechte verbunden und Menschenrechte wirklich als Fundament der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in Europa. Und wenn wir so argumentieren, hat es natürlich eine ganz andere Bedeutung, ne? Weil es dann plötzlich wirklich sehr grundsätzliche Fragen darüber stellt, wer eigentlich dazugehört, ja, wer eingeschlossen ist in die demokratische Gemeinschaft, wer mit welcher Form von staatlicher Gewalt ausgeschlossen werden darf. Und das sehen wir ja gerade, ne, dass es heiß diskutiert wird, wer dazugehören soll und wer nicht und wer sich in welcher Art wie äußern soll. Das ist ja gerade ein riesiges Thema. Und das kommt eben in der Frage der Migration total hoch. Und ich finde, man müsste das so thematisieren. Das hätte aber natürlich auch bedeutet, dass es ein zumindest von links ein anderes europäisches Projekt bedarf hätte, ne? Was nochmal anders sich auf die europäische Einigung beziehen müsste. Und ich glaube, das gab es in den letzten 20 Jahren quasi nicht. Und deswegen ist es so schwierig, auch eben diese Fragen nach, wer gehört eigentlich zu Europa, ne? Wer sind die Bürgerinnen und Bürger Europas? Und sind die, die unterwegs sind, nicht die kommenden Bürgerinnen und Bürger Europas, wie das Etienne Balibar zum Beispiel formuliert? Wenn das quasi ein Fundament von europäischer Politik gewesen wäre, was natürlich auch mit einer Frage von, warum gibt es eigentlich keine soziale Union in Europa, verbunden wäre, ich glaube, dann hätte es eine andere Antwort darauf gegeben. Aber aktuell nehmen leider auch linke Parteien das eben so wahr, dass es da massive Unterfinanzierung der Kommunen gibt und die Kommunen wirklich unter Druck sind. Und folgen deswegen diesen vermeintlich einfachen Lösungen, von denen die Migrationsforschung zeigen kann, dass sie aber nie funktionieren, folgen diesen vermeintlich einfachen Lösungen, anstatt einfach zu sagen, die Kommunen müssen einfach besser ausfinanziert werden. Die machen eine sehr wichtige Aufgabe, ne? Die machen die Aufnahme, die machen die Integration. Dafür muss Geld da sein und es braucht überhaupt eh mehr Geld für die Kommunen, ne? Damit die Bildung besser funktioniert, damit die Schulen gut ausgestattet sind, damit es wieder Freibäder und Bibliotheken gibt und damit es Jugendarbeit gibt. All das ist ja alles in den letzten Jahren gestrichen worden. Und das merken wir jetzt aktuell anhand der Frage der Aufnahme von schutzsuchenden Personen, einmal aus der Ukraine und dann über das Asylsystem. Aber das ist ja nicht das Problem, ne? Und ich finde, da so hätte man das eigentlich einmal durchargumentieren müssen. Aber das geht natürlich nicht, wenn man sagt, Flüchtlingsaufnahme ist eine humanitäre Verpflichtung, die man macht, wenn man es sich leisten kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was in den letzten Jahren sich in die Argumentation eingeschlichen hat.
Und du beschreibst die Migrationspolitik, also für die Migrationspolitik gibt es ja sehr viele Beschreibungen, aber du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, Migrationspolitik ist irrational. Ist es das, woran sich das wirklich auch zeigt, was du jetzt, die einzelnen Sachen, die du jetzt angesprochen hast, also insbesondere diese vermeintlich einfachen Lösungen, die wir jetzt gerade in der politischen Debatte haben, obwohl die Migrationspolitik zeigt, es funktioniert nicht, beziehungsweise wir haben ja auch sehr viele Lösungsvorschläge oder Debatten, die wir gerade führen, die wir schon in den 90ern auch schon geführt haben, die jetzt alle wiederkommen und die eigentlich schon gezeigt haben, es funktioniert so nicht, es klappt nicht. Ist das diese Irrationalität, die du darin siehst?
Ja, absolut, absolut. Also ich mache ein Beispiel. Natürlich nach 2015 gab es total viel Geld von der Europäischen Kommission über die Forschungsprogramme, um Migration besser zu verstehen. Na, ich war Teil von einem Programm, auf unserem Horizon-Programm. Das hieß Respond, und ging um die Frage der Regierung der Migration in Europa. Also wir haben uns wirklich mit 14 Partner, also in so einem großen Konsortium haben wir das sehr, sehr groß angeschaut. Aber wir waren nur eins von sechs Projekten. Ja, also da waren noch fünf andere Projekte, die auch in sehr andere Perspektive drauf geschaut haben, was eigentlich passiert. Und wir haben uns natürlich auch mit ihnen ausgetauscht und da war schon sehr klar aus allen Projekten so, es gibt ein grundsätzliches Problem mit der Migrations- und vor allem mit der Asylpolitik in der Europäischen Union. Das hat viel mit dem zu tun, was ich beschrieben habe. Da gibt es noch andere Perspektiven drauf, aber es war schon klar, da muss was passieren. Aber ich würde sagen, all das, was wir vorgelegt haben, und vielleicht kennt ihr ja diese Forschungsprogramme der Europäischen Union, man legt wirklich sehr viel vor, ne? Tausende von Seiten von Berichten und anderen Deliverables, die da quasi geschrieben werden und in das offizielle System der Europäischen Union übernommen werden und so. Also tausende von Seiten. Niemand von uns hatte den Eindruck, dass irgendwas davon auch nur irgendwie im Politikbetrieb angekommen ist. Und das ist schon wirklich sehr bedenklich. Und ich würde das auch auf quasi Deutschland runterbrechen. Da passiert das genauso. Ne? Es gibt wirklich viel also migrationswissenschaftliche Expertise in Deutschland. Das ist ja auch sehr gezielt aufgebaut worden in den letzten Jahren. Aber ich habe den Eindruck, in der öffentlichen Diskussion und vor allem bei den Vorschlägen der Politikerinnen und Politiker spielt das überhaupt gar keine Rolle. Da wird dann eine Person zum Beispiel wie Gerald Knaus, der immer sagt, er ist Migrationsforscher, aber ich meine, wenn man seinen Namen bei Google Scholar eingibt, da kommt kein einziger Artikel raus. Ne?
Heute noch
Also
gehört.
das ist ja auch so, also was ist das für eine Migrationsforschung, die hier passiert? Aber er kann sozusagen, der wird immer als Kronzeuge dafür herangezogen, dass bestimmte Sachen funktionieren. Und er verteidigt immer diese Deals, ne, die passieren sollen. Das Interessante ist, jedes Mal, wenn man ihn fragt, und ich hatte schon einmal die Gelegenheit, ihn zu fragen, ja, aber gibt es denn ein Beispiel, wo das funktioniert hat? Dann kann er immer kein Beispiel dafür nennen. Ja, also das ist sozusagen alles vollkommen evidenzfrei. Und das ist wirklich meiner Meinung nach ein riesiges Problem. Ich glaube, das ist nicht nur ein Problem mit der Migrationspolitik. Ne? Das haben wir auch in Bezug auf den Klimawandel. Man könnte sich jetzt darüber unterhalten, ob das sozusagen was damit zu tun hat, dass es so große globale Herausforderungen sind, mit denen vielleicht sozusagen national verfasste Demokratien nicht so gut umgehen können damit. Das ist aber eine politikwissenschaftliche Debatte. Das ist vielleicht was anderes nochmal. Aber mir fällt es eben schon auf, dass diese Forderung immer nach evidenzbasierter Politik, ne? Also Politik, die sagt, wir haben wissenschaftliche Erkenntnisse, daraus können wir Konsequenzen oder Folgerungen ableiten und das übersetzt sich dann in gewisse Politik. Das findet in der Migrationspolitik definitiv nicht statt. Ja, das sieht man bei der Frage von der Einführung von Binnengrenzkontrollen, wo ja sogar die Gewerkschaft der Polizei darauf hinweisen muss, dass die geltende Rechtslage es nicht erlaubt, schutzsuchende Personen an der deutschen Grenze abzuweisen, aber sich trotzdem Ministerpräsidenten hinstellen und sagen, doch, das geht, das kann man schon machen. Ja? Oder jetzt diese ganzen angeblichen Vorschläge zur Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten, was also so eine totale politische Verrückte, wirklich Fantasie ist, als ob man wirklich Hunderttausende von Menschen nach Ruanda fliegen könnte, um sie dort in das Asylverfahren zu stecken und dabei noch behaupten kann, das passiert alles im Einklang mit Völkerrecht, mit dem Flüchtlingsschutz. Also, und das kann man ja leider so weiterführen die ganze Zeit, ne? Also dann zum Beispiel lustigerweise Finanz- und Justizminister, die irgendwie munter über Pull-Faktoren referieren, wobei, wenn man einmal in die wissenschaftliche Literatur schaut, man ja ganz genau sieht eigentlich, dass diese ganze Theorie von den Push- und Pull-Faktoren A im Kontext von Arbeitsmigration entstanden ist. Also da geht es um den globalen Wettbewerb um Arbeitskräfte, wo dieses Modell aufgestellt wurde. Wo hinzu kommt, dass das ein Modell ist aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und die Migrationsforschung mittlerweile sehr viel weiter ist und sagen kann, naja, dieses Modell der Push- und Pull-Faktoren ist wirklich sowas von grob, das hat eigentlich keinen Erklärungswert und es lässt sich eben auch nicht auf die Frage der Fluchtmigration übertragen, weil Fluchtmigration grundsätzlich anders funktioniert als Arbeitsmigration. Das ist ganz klar, das zeigt die Migrationsforschung. Aber irgendwelche Politiker haben das einmal gehört, dieses Stichwort von den Pull-Faktoren und referieren munter darüber, ohne einmal nachzufragen, was ist eigentlich die wissenschaftliche Basis von diesem Argument? Gibt es die? Was würde das bedeuten? Also die Liste ist leider unendlich. Wir haben, glaube ich, gar nicht so viel Zeit. Aber Das ist meiner Meinung nach das große Problem oder die andere große Misere der Migrationspolitik gerade. Vollkommen evidenzfrei und deswegen in gewisser Art und Weise irrational.
Ich habe den Eindruck, dass wir bereits gesehen haben, dass es ja auch durchaus anders geht. Also du hast jetzt von der Migrationspolitik gesprochen, aber auch ja schon den Schwenk zur Klimapolitik gemacht. Aber ich hatte persönlich den Eindruck, gerade noch während der Hochzeiten der Corona-Pandemie, dass da WissenschaftlerInnen und ExpertInnen waren ja schon auch fester Bestandteil des öffentlichen Diskurses und auch der politischen Entscheidungsfindung. Ich weiß nicht, das mag dann vielleicht dann doch eher der Natur der Sache geschuldet gewesen sein. Aber ja, also eine ähnliche Einbeziehung sehen wir von wissenschaftlicher Expertise, sehen wir bei der Migrationspolitik dann scheinbar nicht. Und es gibt ja auch eine Vielzahl an WissenschaftlerInnen, die sich nicht nur klar positionieren, sondern aber auch Aufrufe veröffentlichen und sich gegen aktuelle politische Entwicklungen aufrufen bzw. positionieren. Etwa die Berliner Erklärung in Verteidigung der Migrationsgesellschaft. Du zählst ja auch zu einem der Unterzeichner. Magst du ganz kurz erzählen, worum es in diesem Aufruf geht? Also, was wird da nochmal konkret kritisiert? Ich denke, einiges wird jetzt wahrscheinlich auch schon angesprochen geworden sein.
Ja, also wir haben die Grund aus meinem gegenwärtigen Forschungsprojekt, das heißt Transforming Solidarities, Praktiken und Infrastrukturen in der Migrationsgesellschaft, wo wir uns sozusagen sehr kleinteilig für Berlin nochmal angeschaut haben, was es eigentlich an neuen Praktiken der Solidarität gibt und wie die sich vielleicht auch in Infrastrukturen übersetzen können. Also um sozusagen eine zur Verfügungstellung von Solidarität als gesellschaftlicher Wert überhaupt hinzukriegen. Und bei uns, wir hatten unsere Abschlusskonferenz, die hieß eben auch Solidarität in der Migrationsgesellschaft. Und die hat im Oktober stattgefunden. Und das war natürlich seit Mai läuft diese Diskussion um die Migration, um die Fluchtmigration in Deutschland. Und die hört einfach nicht auf. Also ich verfolge das ja jetzt schon über 15 Jahre. Und normalerweise geht man davon aus, es kommt hoch und dann werden auch immer wieder so eben sehr verrückte und populistische Vorschläge gemacht. Und das ist dann irgendwann auch klar, die funktionieren nicht, aber alle haben das mal so gesagt und dann hört es wieder auf. Und aktuell hört es nicht auf und es steigert sich sozusagen immer weiter, ne, was gefordert wird. Also ich sage es mal so, im Frühsommer wurde uns noch erklärt, wenn es diese europäische Lösung der GEAS-Reform gibt, dann hat man quasi ein neues System und dann ist das Thema auch quasi erledigt. Also europäische Reform als Lösung. 3 Monate später stellen sich, und auch wirklich, ne, also von Kretschmann, von den Grünen über die SPD bis natürlich FDP und CDU, CSU, plötzlich alle Politiker hin und sagen, das reicht nicht. Diese europäische Lösung oder scheint nicht mehr irgendwie das Erfolgsversprechen zu sein, was alle noch im Sommer gesagt haben, sondern jetzt braucht es wirklich so verrückte Modelle wie das Ruanda-Modell, die Auslagerung von Asylverfahren. Also das geht beständig weiter. Und ich glaube, oder ich bin wirklich zutiefst davon überzeugt, dass wir hier einen fundamentalen Angriff auf die Migrationsgesellschaft haben. Und das versuchen wir über diese Berliner Erklärung nochmal zum Ausdruck zu bringen, dass es hier nicht einfach nur um irgendwelche Maßnahmen geht, um die Fluchtmigration nach Deutschland und nach Europa in irgendeiner Art und Weise zu steuern oder zu begrenzen, sondern alles, was darin mitschwingt, ne, die ganzen Diskussionen, sind ein Angriff auch auf all die Menschen, die in der Vergangenheit hierher gekommen sind und Teil von Deutschland geworden sind. Na, das ist das, was wir immer mit Einwanderungs- oder Migrationsgesellschaft betreiben. Es gibt ja wirklich eine lange und eine sehr starke Geschichte der Einwanderung und Deutschland, die deutsche Gesellschaft lässt sich natürlich auch gar nicht anders verstehen als Einwanderungsgesellschaft, aber das ist etwas, an dem jetzt gerade aktiv zurückgedreht wird. Ich sage ein Beispiel, weil mir das immer so am Herzen liegt. 2012 lag das Asylbewerberleistungsgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht. Na, da ging es um die Frage, ob die Sozialhilfesätze für, wie man das früher genannt hat, für Asylbewerberinnen und Asylbewerber absenken darf. Na, die lagen nämlich 30% unter, was damals noch ALG II war, was heute Bürgergeld heißt. Und da war die Frage, warum ist es eigentlich so? Weil bei Hartz IV, bei ALG II, ne, hat man ja immer argumentiert, das ist quasi der unterste Betrag, der möglich ist, wenn man die Menschenwürde gewährleisten will. Ne, deswegen gibt es, das ist ja quasi wissenschaftlich berechnet, wie viel Geld da für Essen, für Telefon, für Fernsehen, für Kultur und sowas reingeht, weil man sagt, Es kann nicht einfach nur ein Dahinleben sein, es muss ja die Menschenwürde muss gewahrt sein. Und dann ist es natürlich total schwierig zu sagen, ja gut, aber Asylsuchende, da kann man 30% runtergehen, weil Fragezeichen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt ganz klar, ne, migrationspolitische Erwägungen dürfen keine Einschränkung der Menschenwürde legitimieren. Das geht nicht. Die Menschenwürde, ne, Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt auch für Asylsuchende. Also das ist so ein Satz, wo man sich denkt, ja klar, also da steht ja nicht drin, die Menschenwürde der Deutschen ist unantastbar. Das ist schon sehr klar so formuliert. Und das ist meiner Meinung nach wichtig. Da hat das Bundesverfassungsgericht nochmal gesagt, na, es gibt Standards, unter die dürfen wir nicht gehen. Der Justizminister stellt sich hin und sagt, als müsste er nicht davon wissen, als wäre er nicht auch Verfassungsminister und sagt, wir müssen die staatlichen Hilfen für Asylsuchende einschränken, wir müssen da wieder drunter gehen. Na, das meine ich, da wird wirklich grundlegend die Menschenwürde von Nichtdeutschen, von Schutzsuchenden in Frage gestellt. Und ich finde, das sehen wir gerade in sehr vielen Richtungen. Und deswegen wäre es mir total wichtig, dass da einmal der Widerspruch formuliert wird und wir wirklich sagen, nein, das sind nicht nur technische Diskussionen um das Asylrecht oder na, wie irgendwelche Umverteilungsmechanismen funktionieren, sondern wir rühren hier in fundamentaler Art gerade an dem Charakter Deutschlands als Einwanderungsgesellschaft. Und das ist eine Gefahr für wirklich viele von uns. Und deswegen ist es notwendig, aufzustehen und zu sagen, das muss aufhören. Das darf so nicht weitergehen.
Und gleichzeitig sind es ja dann doch die Stimmen, die eben einen solchen autoritären Umbau Europas fordern, die eben sehr laut sind, denen eben sehr viel Aufmerksamkeit auch in der öffentlichen Debatte geschenkt wird. Du hast aber vorhin auch gesagt, dass es von links oder es braucht auch ein anderes Projekt, es braucht andere Ideen, was man dem entgegenstellen muss. Was wäre denn eine solche Alternative, um jetzt vielleicht auch mit etwas Positiverem aus dieser Folge zu leiten?
Also ich hab immer so einen super pragmatischen Vorschlag, glaube ich, und dann gibt es da sozusagen nochmal so grundsätzliche Überlegungen dazu. Aber
Das hört die
ich
Politik
würde
bestimmt
mal,
auch gerne pragmatisch. Kann man jetzt mitschreiben.
ja, es ist kein Policy Brief. Es ist aber schon alles aufgeschrieben worden. Das ist jetzt auch nicht, dass es wirklich bei mir im Kopf entstanden ist. Da gibt es auch schon wirklich Studien dazu und irgendwie Gesine Schwan, die ehemalige Kandidatin für das Bundespräsidentenamt der SPD hat da sehr viel auch dazu gemacht. Und die Idee ist einfach zu sagen, wir müssen die Kommunen darin stärken, die Aufnahme von Schutzsuchenden zu machen in Eigenregie. Ja, also das hat jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr was mit mit dem atmenden System aus der Ministerpräsidentenkonferenz gerade zu tun, sondern es geht, glaube ich, wirklich fundamental darum, die Aufgabe, und das ist ja wirklich eine Aufgabe, ne, der Aufnahme und der Integration. Da soll man sich ja nichts vormachen. Das ist natürlich, das erfordert natürlich Ressourcen und vor allem auch Geld. Aber dass man das umdreht. Und was meine ich mit umdrehen? Aktuell in der GEAS-Reform ist es ja so, dass es so einen kleinen Umverteilungsmechanismus für 30.000 Leute, 30.000 Schutzsuchende pro Jahr gibt. Und wenn sich jetzt ein Staat weigert, an dieser Umverteilung teilzunehmen, dann wird eine Strafe fällig von 20.000 Euro. Ja, also, und ich würde ja sagen, wir machen das genau andersrum. Wir stellen es Kommunen und Städten frei, eine Aufnahme zu machen. Es gibt nämlich tatsächlich auch wirklich sehr viele Städte und Kommunen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, die sagen, ja, wir brauchen Zuwanderung. Ne? Wir sterben aus, wir überaltern, wir freuen uns darüber, wenn Leute wieder kommen und die Kommunen beleben und Läden aufmachen oder einen Handwerksberuf erlernen oder ihr wisst es alles. Das fördern wir. Das heißt, Kommunen, die sich darin engagieren, setzen dafür einen europäischen Fonds auf und die kriegen aus diesem Fonds aus Geld. Und wenn sich das so ein bisschen verrückt anhört, will ich wirklich nur dazu sagen, das ist die europäischste Lösung aller Zeiten. Das ist das, was wir immer schon in Europa gemacht haben. Wir haben bestimmte Anreize, meistens Geld, also monetärer Art, geschaffen, um eine bestimmte Entwicklung in Europa voranzutreiben. Also es gibt nichts Europäisches als einen Fonds aufzusetzen, um das zu unterstützen. Und dann zahlen wir das Geld an die Kommunen und die Kommunen nehmen das Geld und schaffen damit soziale Infrastruktur. Ja, auch für die Aufnahme von Schutzsuchenden, ja, auch für die Integration von Schutzsuchenden, aber das ist ja nichts Separates, ne? Also wenn dadurch mehr Wohnungen zur Verfügung gestellt werden, profitieren alle davon. Ne? Wenn die lokale Volkshochschule ein besseres Gebäude kriegt, weil sie mehr Deutschkurse durchführen muss oder welche anderen Sprachkurse auch immer, davon profitieren alle, ne? Weil es einfach das Bildungsniveau senkt. Wenn wir dadurch eine neue Grundschule bauen können, haben alle was davon. Und wenn wir ein Freibad dadurch bauen können, haben auch alle was davon. Ne? Und so würde ich sagen, befördern wir eine positive Entwicklung und sagen, wo wollen wir eigentlich hinkommen gemeinsam? Ich finde, da lassen sich dann auch sehr gut nochmal die ganzen Fragen von Klimaneutralität darin verhandeln. Das muss ja auch passieren. Ne? Also was bedeutet das zum Beispiel? Gibt es regionale Mobilitätslösungen, die erschwinglich und CO2-neutral sind? Das kann man da, finde ich, mit einbauen. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Investitionsprogramm, wie so ein Green New Deal, aber es ist ein New Deal eben auch, der die Migrations- und Einwanderungsgesellschaft mitdenkt. Und ich finde, das könnten wir sehr leicht machen. Es gibt da, also das ist einmal durchgespielt worden. Das ist nicht 100%ig möglich mit der bestehenden Gesetzgebung, aber wir können das ändern und wir könnten das angehen. Und es wäre ein ganz konkretes Projekt, finde ich, wo man sich dahinter stellen kann, wo man eben auch sagen kann, warum eigentlich nicht, warum, das ist jetzt sozusagen der etwas allgemeinere Teil, wieso fangen wir eigentlich nicht an, die Europäische Union sehr viel stärker als, nicht mehr als lediglich die Summe von Nationalstaaten zu denken, sondern wieso denken wir nicht wieder stärker in Gemeinschaften, in Kommunen, in Städten, die ja in gewisser Art und Weise wirklich diesen Kontinent sehr stark ausmachen, was die auch auf eine ganz andere Art und Weise schon längst miteinander verbunden sind, ne? Durch nicht nur Städtepartnerschaften, sondern Kooperationen und regionale Programme und sowas. Und das, finde ich, wäre eine alternative Vision nochmal für Europa. Und das Schöne ist daran, und das ist sozusagen der Punkt, der mir am wichtigsten ist, das ist dann auch nicht was, was unbedingt an der Grenze Europas aufhören muss. Ne? Wenn wir sagen, Europa so zu denken, das kann auch eine gewisse Integrationskraft und jetzt tatsächlich im anderen Sinne des Wortes entfalten, dann muss dieses Vorhaben nicht an der Straße von Gibraltar zum Beispiel enden, sondern, ne? Sondern es ist eine ganz konkrete eine Verbindung, die auch zwischen eben Südspanien und Nordmarokko entstehen könnte. Oder eben, also ich finde, es würde so eine ursprüngliche Idee von Europa wieder zum Aufleben kriegen, weil es war ja mal sehr stark auch um das Mittelmeer zentriert. Das Mittelmeer war mal so ein Ort der Kommunikation und des Austausches. Und das war gut so, glaube ich. Ne? Das war sehr wichtig für die Entwicklung der Kultur nicht nur in Europa. Und wir haben das Mittelmeer einfach mittlerweile in ein Massengrab und in eine riesige Grenze verwandelt. Und das müsste, also das wäre eine ganz konkrete Art und Weise, glaube ich, wie wir das zurückdrehen könnten. Und das würde bedeuten, die ganzen Stärken des europäischen Projekts wirklich auszuspielen, ne? Dass wir einmal gesagt haben, aber Bewegungsfreiheit und die Abschaffung Grenzkontrollen, das ist was Positives, ne? Weil es zu einer Stärkung von Gemeinschaft führt. Wir haben gesagt, Erasmus ist wichtig, weil es den Jugendlichen die Chance gibt, in Europa umherzureisen und zu sehen, wie andere Orte sind. Und da sage ich, wieso glauben wir nicht an diese Stärken? Wieso sagen wir nicht, ein Erasmus-Programm für junge Studentinnen und Studenten oder Auszubildende auch also junge Menschen allgemein aus Tunesien, warum setzen wir sowas nicht auf? Ja, das hat sehr gut funktioniert in der europäischen Geschichte. Warum glauben wir nicht dran, dass es nicht nochmal funktionieren kann? Aber das wird alles gerade vergessen und es geht immer nur um diese Begrenzung. Und ich bin überzeugt davon, dass wenn wir das so weitermachen, wir die ganzen Stärken und alles, was quasi das europäische Projekt ausmacht und auch wirklich zu einer Errungenschaft macht, wir werden das alles wieder verlieren. Ja, wir werden wieder Grenzkontrollen haben, wir werden ein Auseinanderlaufen der Politiken in Europa haben. Wir werden eine massive Erosion des Rechtsstaats und der Demokratie in Europa haben. Das ist, sorry, ich sollte auf einer positiven Note enden, aber ich muss es wirklich nochmal sagen. Es geht hier nicht nur darum, irgendeine humanitäre Idee von Flüchtlingsschutz aufrechtzuerhalten, sondern wir sind aktuell wirklich in einer Auseinandersetzung mit einer politischen Bewegung, die einen autoritären und antidemokratischen Umbau Europas will. Das ist das, was wir sagen mit dem Angriff auf die Migrationsgesellschaft. Und ich finde, das ist der Punkt, wo alle, die nicht in einer autoritären und sozusagen sehr begrenzten Gesellschaft leben wollen, eigentlich jetzt aufstehen müssten und sich darin engagieren. Nicht weil es sozusagen die richtige Politik ist, sondern ganz genau, weil wir schon längst zeigen können, was passiert, wenn man die Einwanderungsgesellschaft nicht als politische Realität ernst nimmt und die Politik auch dann dementsprechend ausrichtet. Das wäre quasi mein Appell an die Politik.
Ja, danke für diesen abschließenden Appell.
Ja.
Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Bernd, dass du hier bei uns warst und uns so einen Überblick über diese GEAS-Reform und die Einbettung dazu gegeben hast. Danke an dich, Laura, fürs Mitmoderieren und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie dabei waren bis zum Ende, wenn ihr das noch hört. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auf Twitter folgt oder uns auch ko gerne Kommentare schreibt zu dieser Folge. Und hiermit möchte ich mich verabschieden. Und ihr könnt euch jetzt schon auf die Dezemberfolge auch freuen. Die wird nämlich ein Jahresabschluss-Special sein von uns. Dann macht's gut und bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Oh, vielen Dank.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.